Ja, kraftvolle Gemeinschaft, so lautet das Thema unserer Predigtserie. Und Kraft der Gemeinschaft, so lautet das Thema der Predigt heute, eigentlich fast das Gleiche. Ja, und wenn wir so im christlichen Bereich von Gemeinschaft reden oder hören, dann denken wir, oder dann denke zumindest ich eigentlich dann auch sehr schnell an Gemeinde. Gemeinde, Gemeinschaft, das klingt ja zumindest im Deutschen schon fast gleich. Immer im Bewusstsein, dass Gemeinschaft natürlich nicht zwingend nur Gemeinde sein muss. Also dort, wo du arbeitest, hast du auch Gemeinschaft. Du kannst Gemeinschaft haben in einem Sportverein oder in einem Chor, in dem du mitsingst. Und das ist auch gut. Also Gemeinschaft ist ja grundsätzlich schon mal was Gutes, finde ich. Aber doch, sobald wir dann so als Christen von Gemeinschaft reden oder so als Ausdruck unserer christlichen Gemeinschaft, als Menschen, die wir mit Gott unterwegs sind, ja, dann kommen wir eigentlich unweigerlich auf das Thema Gemeinde zu reden. Und deshalb könnte man dieses Thema Kraft der Gemeinschaft auch ein bisschen umformulieren und sagen Kraft von Gemeinde. Und da ist mir dann sofort eingefallen, dass noch vor gar nicht allzu langer Zeit mir eine noch recht junge Person eine Frage gestellt hat und von mir wissen wollte, steht denn überhaupt irgendwo in der Bibel, dass man als Christ in eine Gemeinde gehen soll? Und ich bin dann schon etwas hellhörig geworden, auch weil ich die Person kenne und sehr schätze, aber schon ein bisschen auch geahnt habe, was so der Hintergrund dieser Frage ist, dass sie eigentlich lieber nicht in eine Gemeinde gehen würde, wenn es die Bibel ihr das erlauben würde. Weil sie vermutlich Gemeinschaft und auch Gemeinde als was Anstrengendes empfindet und auch gerade in einer Phase ist, wo sie ja einfach so auch persönlich eher Mühe hat, unter Leuten zu sein, Gemeinschaft zu haben. Und dann vermutlich ganz froh wäre, wenn jetzt auch die Bibel sagen würde, hey, Gemeinde ist eine tolle Sache, aber es muss auch nicht jeder dorthin gehen, sondern wenn du deine Beziehung mit Gott lieber so für dich alleine pflegst, dann ist das auch okay oder das ist auch gleichwertig. Ich habe noch nicht geantwortet, sondern sie zum Abendessen eingeladen und werde dann vermutlich versuchen zu erklären, dass Gemeinde natürlich ganz oft in der Bibel vorkommt, dass man wie so oft es nicht einfach mit einem Bibelvers belegen kann und sagen kann, in Römer 3, Vers 15 steht ganz klar, als Christ musst du in eine Gemeinde gehen. Aber dass wenn wir so die Bibel als Ganzes nehmen und so die Botschaft zusammenfassen, was Bibel über Gemeinde aussagt, dann wird doch klar, dass wir als Christen nicht ohne Gemeinde auskommen. Letztlich ist schon die Frage eigentlich ein bisschen falsch gestellt. Muss ich in eine Gemeinde gehen? Gemeinde ist eigentlich kein Ort, wo du hingehst, ein Programm, das du besuchst, sondern etwas, was du eigentlich bist. Du bist eigentlich Teil einer Gemeinde. Eigentlich sogar dann, wenn du eben gerade nicht in einem Gemeindeprogramm bist, bist du trotzdem Gemeinde. Und wenn du arbeiten gehst, gehst du als Gemeindeglied, als Glied der Gemeinde Christi in die Arbeit oder zur Arbeit und bist dort eben auch Teil der Gemeinde. Von daher kannst du eigentlich gar nicht Christ sein und nicht Gemeinde sein. Und trotzdem ist schon die Frage erlaubt, wie leben wir das dann auch? Vielleicht wäre die Frage besser, was sagt die Bibel darüber aus, wie Gemeinde sein soll? Wie stellt sich Jesus, wie stellt sich Gott, wie stellt sich die Bibel Gemeinde vor? Und auch da merken wir dann schnell, es gibt nicht so die eine Definition in der Bibel, die jetzt ganz klar sagt, wie Gemeinde aussehen müsste. Aber wir sehen ganz, ganz viele Stellen, wo uns die Bibel eine Vorstellung davon gibt, wie sich Gott und Jesus und der Heilige Geist Gemeinde erträumen, wie sie sich Gemeinde wünschen, weshalb sie sich Gemeinde überhaupt ausgedacht haben. Es ist eigentlich interessant, du kannst jetzt die Paulusbriefe zum Beispiel lesen, vom Römerbrief bis zum letzten Brief, zum Philemonbrief, und praktisch in jedem Brief geht es ganz, ganz viel auch um Gemeinde, um Gemeinschaft, darum, wie wir uns in Gemeinde verhalten sollen. Es geht darum, weshalb Gemeinde überhaupt wichtig ist. Und es geht um die Ordnung innerhalb der Gemeinde. Es geht darum, dass Menschen eingesetzt wurden zu Diakonen oder zu Ältesten. Es geht um Funktionen innerhalb der Gemeinde. Es geht um den Segen der Gemeinde. Es geht darum, dass letztlich aber auch wir alle irgendwo was beizutragen haben. Es geht um ganz, ganz viele Punkte, sodass wir irgendwo merken, wenn Gott von Gemeinde spricht, dann meint er das ganz, ganz Großes. Und wie so oft im Leben und immer auch im Glauben merken wir, dass es immer mal wieder so Gegensätze gibt, die wir irgendwo zusammenbringen müssen. Wenn zum Beispiel die Bibel von Gemeinde spricht, dann nimmt sie immer das Wort Ekklesia im Griechischen, und das Neue Testament ist in Griechisch geschrieben, und Ekklesia, das heißt einfach die Herausgerufenen. Also diejenigen Menschen, die herausgerufen wurden aus der Welt und trotzdem noch in der Welt sind, aber eben nicht mehr von der Welt, sondern auch schon Teil einer neuen Welt sind, der neuen Welt Gottes, des Reiches Gottes. Und wenn die Bibel von diesem Ekklesia spricht, von Gemeinde spricht, dann kann damit immer sowohl die Gemeinde als kleines gemeint sein, so die Lokalgemeinde, die Gemeinde vor Ort, die Gemeinde an einem bestimmten geografischen Ort, in einer Stadt, in einem Dorf. Es kann aber genauso die Gemeinde als Ganzes gemeint sein, also die Gemeinschaft oder die Gesamtheit aller Christen auf dieser Erde. Das ist auch Gemeinde, auch Ekklesia. Und es ist manchmal gar nicht so einfach herauszufinden, von was spricht jetzt zum Beispiel Paulus oder jemand anderes. Geht es jetzt hier stärker um die Gemeinde vor Ort, um die Lokalgemeinde, oder geht es jetzt hier stärker um die Gemeinde als Ganzes, um den Leib Christi als Ganzes? Diese Unterscheidung ist nicht immer sehr wichtig, aber es ist wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Weil wir doch manchmal die Tendenz haben, das eine stärker zu betonen als das andere. Ich kenne Menschen, die sind ganz, ganz Fan von diesem großen Leib Christi und sind begeistert davon, aber sobald es um Lokalgemeinde geht, dann wird es schwierig. Ja, das ist doch nicht das, was sich Gott vorgestellt hat, so dieses da eine Gemeinde, es geht um das große Ganze und Hauptsache ich weiß, dass ich dazugehöre, dann kann mir das andere egal sein. Nein, kann es dir nicht, weil es der Bibel auch nicht egal ist. Aber andererseits kenne ich Menschen, vor allem Menschen, die in einer großen Gemeinde sind und dort eigentlich fast alles schon haben, was sie sich so wünschen für das Unterwegssein mit Gott, dass manchmal auch die Tendenz da ist, als Gemeinde für sich selbst genug zu sein und zu denken, ja, wir sind so toll unterwegs miteinander, ich habe alle meine Freunde hier und da kann es eigentlich egal sein, dass es da auch noch andere Christen gibt in anderen Gemeinden und schön, dass es die auch gibt und natürlich sind wir gemeinsam unterwegs, aber eigentlich, es interessiert mich wie nicht. Wir tun gut daran, als Gemeinde hier in Rheinfeld uns bewusst zu machen, es gibt noch andere Christen hier vor Ort. Und es ist gut, wenn wir die lieben und ehren und mit ihnen unterwegs sind und auch bewusst Gemeinschaft pflegen, auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus. Und uns bewusst machen, hey ja, wir sind wirklich gemeinsam unterwegs, als ganze Gemeinde. Gemeinde kann was ganz Kleines sein. Wir lesen von den ersten Christen, dass sie sich in ihren Häusern getroffen haben, also eben so ein bisschen Small Group-mäßig. Und genauso lesen wir, dass sie sich als ganze Lokalgemeinde an einem Ort getroffen haben, in Jerusalem im Tempel oder sonst irgendwo in einem Haus, oder wo sie Platz hatten. Es ist kein Widerspruch. Haus, Kirche, Hausgemeinde und Gemeinde im Großen, es gehört wie zusammen. Und auch dort merke ich, dass wir je nach Typ dann manchmal so eine Tendenz in die eine oder in die andere Richtung haben. Ich kenne Menschen, die sobald es irgendwie um eine Großveranstaltung geht, um eine Expo, mein Praise Camp oder so, dann schnell mal kommen und sagen, ja, das ist nichts für mich. Ich bin mehr so der kleine Typ. Ich mag so Gemeinschaft im kleinen Rahmen. So diese Tausende von Leuten, das brauche ich nicht. Und es kann schon sein, dass du so vom Typ her eher so derjenige bist für kleine Gruppen. Und trotzdem glaube ich, weil ich das selber auch erlebt habe, es ist gut, wenn auch du dich immer mal wieder dem aussetzt. Und dir bewusst machst, hey, ich muss auch mal immer wieder sehen, dass ich nicht allein unterwegs bin und auch nicht allein mit meiner kleinen Gruppe, sondern es gibt wirklich ganz, ganz viele Menschen, die mit mir unterwegs sind. Und mal so zu Tausenden Gott anzubeten, das hat eine Kraft, von der ich überzeugt bin, dass auch du dir nicht ganz entziehen kannst, weil sie wichtig ist für dich. Du musst ja nicht ganz so oft dahin gehen wie andere, das ist schon okay, aber Aber sag jetzt nicht zu schnell, ja, das ist nichts für mich. Gemeinde ist was Großes und es ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Und gleichzeitig sollst du aber auch nicht den Fehler machen zu denken, okay, also Gemeinschaft am Sonntag oder im Gottesdienst mit tausenden von Leuten Gott anbeten, das ist so das Wahre. Hauskreis, also mein Leben offenlegen, da alles mögliche Mühsame zu diskutieren da und das brauche ich nicht. Ich komme da gut durch ohne das. Mir reicht es, wenn ich da mit Gott und mit tausenden von Leuten Gott feiern kann und so dieses, also dieses unspektakuläre Unterwegssein im Alltag mit Leuten in der kleinen Gruppe, das eben, da gibt es Leute, für die ist das ganz wichtig, aber ich brauche das nicht. Doch, ich glaube, das brauchst du auch, wenn du vorankommen willst im Glauben. Und so gibt es noch so viele Gegensätze, die uns irgendwo begegnen in der Bibel, wenn es um Gemeinde geht und irgendwo beide wichtig sind, die wir zusammenbringen müssen. Wenn die Bibel von Gemeinde oder von Gemeinschaft, von Christen spricht, dann kann das etwas ganz, ganz Spontanes haben, was ganz unstrukturiert ist. Einfach Menschen kommen zusammen, beten Gott, dann haben Gemeinschaft, freuen sich aneinander. So spontan, wie zum Beispiel diese ganze Sache mit dem Philippus, der da unterwegs ist und dann diesen Äthiopier trifft auf dem Wagen, zu ihm in den Wagen steigt, ihm das Evangelium erklärt. Und dieser Äthiopier kommt dann zum Glauben und spürt dann so den Wunsch, sich taufen zu lassen und dann kommen sie gerade an so einem Wasser vorbei, an einem Fluss oder so und dann entscheiden sie sich spontan, den Philippus zu taufen. Ohne zuerst noch den Pastor zu fragen, ob sie das jetzt auch dürfen, sondern sie machen es einfach. Ohne noch zuerst einen Taufkurs abzusolvieren, sondern ganz spontan, einfach auf einen Impuls des Heiligen Geistes hin. Und auf der anderen Seite lesen wir in Paulusbriefen davon, eben wie da der Paulus dem Timotheus erklärt, was für Eigenschaften ein Ältester aufweisen sollte. Und es geht um Älteste, um Diakone. Und wir merken, dass schon so die Urgemeinde nicht so wild und so unstrukturiert drauf war, wie wir uns das vielleicht manchmal auch denken und vielleicht auch manchmal wünschen würden. Sondern wir merken, dass dann schon sehr bald auch so eine Ordnung reinkam. Und es war klar, wer leitet und wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Gabe, wer hat welche Berufung. Und auch hier, denke ich, haben wir so je nach Typ so ein bisschen die Tendenz, in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Und uns vielleicht für das Spontane der Gemeinde zu begeistern und uns dabei zu fragen, brauchen wir jetzt wirklich ein Organigramm als Gemeinde oder so eine Vision, die formuliert ist? Oder eigentlich würde es doch einfach reichen, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und einfach das tun, was er uns sagt und dann kann das alles andere doch eigentlich egal sein. Oder dann vielleicht so, wenn wir mehr die Ordnungsliebenden sind, dann eben haben wir schnell das Gefühl, so Ordnung, das gibt uns Sicherheit, Halt, bewahrt uns vor negativen Überraschungen vielleicht, haben dann aber vielleicht manchmal Mühe, uns vom Heiligen Geist überraschen zu lassen und dann auf Impulse zu reagieren, wo es jetzt eben gut wäre, so das Spontane von Gemeinde zu betonen. Und ich wünsche mir, dass wir das zusammenbekommen. Und weiß doch, wie schwierig das ist. Ich kann mich an eine Predigt erinnern, an einem Taufgottesdienst, wo der Pastor so betont hat, dass wir oft die Taufe so spät machen. Und dabei wäre es doch eigentlich normal, dass jemand zum Glauben kommt und dann fast als erstes getauft würde, dass wir dann nicht zuerst heilig werden müssen, bis das dann irgendwann mal möglich ist, dich taufen zu lassen, sondern dass es eigentlich wirklich so der Schritt sein kann, gleich nach dem Lebensübergabegebet zu sagen, als an das Zeichen dafür gehe ich jetzt ins Wasser und bekenne vor Gott und der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich wirklich jetzt zu ihm gehören will. Und da hat er das so betont und hat gesagt, eben, dass wir deshalb heute eine Taufe machen und dass wir nicht so lange warten sollen. Und da hat er gesagt, alle die noch nicht getauft sind, in einem halben Jahr haben wir wieder einen Taufkurs. Und ich habe gedacht, das ist ja wunderbar, was du gesagt hast, aber ich hätte es jetzt schön gefunden, wenn du so mutig gewesen wärst, zu sagen, hey, und wenn jetzt jemand da ist, der noch nicht getauft ist, dann komm, wir haben noch ein Badetuch übrig für dich. Ja, komm, wir machen das jetzt. Taufkurs ist auch gut, aber das kannst du auch nachher noch machen. Aber ich weiß natürlich auch, wie schwierig das ist, als Pastor oder so in einer Gemeindeleitung Verantwortung hast und irgendwann hat man was abgemacht, wie man mit dem Ganzen umgehen will und dann plötzlich hast du so eine spontane Idee und ja, und wem gehorchst du jetzt dann mehr? Dem Heiligen Geist oder so der Gruppe im Hintergrund, vor der du auch noch Rechenschaft ablegen solltest? Und nicht so einfach. Ich mache ihm keinen Vorwurf. Und doch habe ich so gemerkt, wie schwierig so dieses Verhältnis manchmal sein kann zwischen spontan und Ordnung. Es gibt auch das andere, also dass dann Leute so in einer Spontanität leben, wo ich denke, ja, wunderbar, ich finde das toll, dass du das erkannt hast, aber Leiterschaft zu akzeptieren in deinem Leben oder ja, auch den Wert einer guten Ordnung zu erkennen, ich glaube, das wäre jetzt für dich fast wichtiger, als einfach noch mehr das Spontane zu betonen und daran festzuhalten. Ja, wir lesen auf der einen Seite von Leitung und auf der anderen Seite davon, dass wir alle letztlich irgendwo Priester sind und alle irgendwo alles tun dürfen und sollen und machen. Und auch da merken wir, das ist nicht so einfach. Und doch müssen wir es zusammenbringen. Wenn wir in die Bibel schauen, wie sie von Gemeinde spricht, dann begegnen uns eigentlich drei Bilder, so drei Hauptbilder, sage ich mal, die Bibel, die vor allem auch Paulus braucht, um Gemeinde zu erklären. Im Epheserbrief beispielsweise begegnen uns alle drei Bilder. Da ist das Bild vom Körper. Epheser 4 zum Beispiel, ab Vers 15. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe. Gemeinde als Körper, als Leib, und Christus, das Haupt dieses Körpers, dieses Leibes. Ein Bild, wo immer auch stark betont wird, dass wir als Gemeinde füreinander da sind, dass wir uns als Gemeinde gegenseitig unterstützen und helfen, ermutigen, ergänzen, entlasten. Dass wir alle unsere Aufgabe haben, wie jedes Körperteil seine Aufgabe hat. Wir aber nur vollständig sind, wenn alle anderen Körperteile mit ihren Aufgaben auch dazukommen. Als zweites Bild begegnet uns das Bild vom Haus oder konkreter gesagt vom Tempel. Epheser 2, ab Vers 19. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Gemeinde als Tempel mit Christus als Eckstein. Auch in diesem Bild geht es um Ordnung, darum, dass jeder Stein dort eingefügt sein muss, wo er hingehört. Es geht aber vor allem auch um das Thema Gemeinschaft oder Gegenwart von Gott. Oder wenn Paulus zu der Zeit von Tempel redet, dann war das nicht einfach ein Haus wie jedes andere auch, sondern der Tempel, das war die Wohnung Gottes. Genauer gesagt, das Allerheiligste im Tempel. Noch genauer gesagt, die Bundeslade. Und noch genauer gesagt, der Deckel der Bundeslade, dort in der Mitte, das war so der Ort, weil die Gegenwart Gottes am stärksten ist. Da wohnt Gott. Und wenn Gott oder Paulus sagt, dass wir als Gemeinde ein Tempel Gottes sind, dann heißt das nichts weniger, dass Gott unter uns wohnen will, in uns wohnen will. Ein ganz gewaltiges Bild, dass wir als Gemeinde letztlich die Gegenwart Gottes beherbergen. Und dann ein drittes Bild, ein nicht weniger schönes, finde ich, Epheser 5. Ab Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, damit er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Aber Gemeinde im Bild der Ehe mit Christus als Bräutigam und der Gemeinde als Braut. Ein Bild, das etwas von der Schönheit zum Ausdruck bringt, das wir als Gemeinde haben. Derer wir vielleicht uns nicht immer bewusst sind, aber die Gott an uns sieht. Ein Bild, das mich immer wieder auch herausfordert, wie rede ich eigentlich über Gemeinde? Oder wenn du heute heiraten würdest und mit deiner Frau reinkommst, mit deiner zukünftigen, mit deiner Braut, und ich bin eingeladen. Also egal, ob mir deine Frau gefällt oder nicht, aber ich würde mich hüten, jetzt irgendwas Negatives über sie zu sagen, sondern ich bin an deinem Fest und ich freue mich, dass du sie gefunden hast und weil du sie schön findest und mein Freund bist, werde ich sie auch schön finden. Und reden wir dann auch so über Gemeinde? Als die Braut, die sich Jesus erwählt hat? Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir nicht auch im Gemeindealltag auch den Finger mal drauf legen dürfen, wo etwas nicht so gut läuft. Oder wo uns der Heilige Geist gezeigt hat, hey, da läuft es noch nicht in dem, wie ich mir das vorgestellt habe, in dem, was möglich wäre. Und trotzdem, wie ist meine Herzenshaltung dahinter? Also bin ich dankbar für die Gemeinde, finde ich sie grundsätzlich was Schönes, was Wunderbares? Oder etwas, wo ich mich eher daran störe? Wo ich vor allem das Negative sehe, das Schwierige, das, was mir nicht gefällt. Und wenn wir dann so diese drei Bilder nehmen, vom Leib, vom Tempel und vom Ehepaar und überlegen, was sich dann daraus für Gemeinschaft oder für Gemeinde eine Vision ergibt von Gott, dann merken wir, Gemeinde ist wirklich was unglaublich Großes und Großartiges. Das wir in gewisser Weise gar nicht überbewerten können. Etwas, das so viele Aspekte hat, dass es mir direkt schwerfällt oder eigentlich gar nicht gelungen ist, jetzt in einem Satz zusammenzufassen, was ist nun wirklich Gottes Vision für Gemeinde? Weil ich so vieles sehe von dem, was uns Gott mit Gemeinde irgendwo auch schenkt, mit Gemeinschaft irgendwo auch schenkt. Einerseits so die Möglichkeit, uns gegenseitig zu ermutigen, füreinander da zu sein, ebenso das Bild des Körpers. Aber auch miteinander und aneinander zu wachsen. Die meisten Menschen hier in der Gemeinde hast du dir nicht selbst ausgesucht, die sind einfach auch schon da gewesen, als du reingekommen bist, oder kam man nachher noch dazu, ohne dein Zutun. Ohne dass du die Möglichkeit hattest zu sagen, ja, den will ich oder den will ich nicht, die waren einfach dann da, weil Gott sie hinzugefügt hat. Oder andere Menschen, die auf dem Herzen hatten, oder vermutlich war es dann beides am Schluss. Nicht alle Menschen, mit denen wir Gemeinschaft haben müssen, haben wir uns ausgesucht und finden wir per se vielleicht toll. Aber gerade dieser Fakt hat auch wieder etwas ganz, ganz Tolles, dass wir auch aneinander uns irgendwo, dass wir aneinander wachsen dürfen. Oder im Golfritt reden wir dann oft so von diesem Schleifprozess, da kommen dann so 25, also Golfritt ist eine Jüngerschaftsschule, wo ich mitarbeite, da kommen dann so 25 oder 30 junge Menschen zusammen, die sich auch nicht ausgewählt haben, die haben sich nur angemeldet für das Golfritt, im Nichtwissen, wer da sonst noch alles die gleiche Idee hatte wie sie. Und dann sind sie da und merken, da gibt es ganz, ganz tolle Menschen. Und andere Menschen, die sind eigentlich auch toll, aber irgendwie passen die mir trotzdem nicht so recht. Und jetzt musst du mit denen ein Jahr lang klarkommen. Und dabei lernst du nicht nur ganz, ganz viel über die Menschen, die du mühsam findest, sondern du lernst noch viel, viel mehr über dich selbst. Und darüber, wo Gott mit dir selbst unterwegs sein möchte, dein Herz verändern will, deinen Charakter verändern will, dich ganz, ganz wichtige Dinge lernen will. Gerade auch, wo wir uns aneinander auch manchmal reiben, hat das ein Potenzial voranzukommen und zu wachsen. Gemeinde hat auch das Potenzial, das unglaubliche Potenzial, dass wir füreinander sorgen, füreinander da sind, gerade auch dann, wenn es dir nicht gut geht, wenn du Schwierigkeiten hast. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, ich hätte schon mal erzählt hier von diesen zwei bekannten Menschen, christlichen Leitern, Joshua Harris und Marty Sampson, der eine, einer, der viele Bücher geschrieben hat zum Thema Beziehung, Joshua Harris und der andere, der ein bekannter Worship-Leader war bei der Hillsong Church in Australien. Und beide haben fast gleichzeitig im Sommer bekannt gegeben, dass sie aufgrund von Zweifeln vom Glauben abgefallen sind und irgendwo nicht mehr glauben können, den Glauben verloren haben. Und bei beiden wurde sichtbar, und zum Teil haben sie es auch selbst gesagt, dass sie, als die Zweifel da waren, sich auch nach und nach aus der Gemeinschaft herausgelöst haben, die Zweifel selbst irgendwo bewegt haben in ihren Gedanken, aber niemanden hatten oder beziehungsweise niemanden zugelassen haben, der ihnen dabei hätte helfen können, zugehört hätte, sie vielleicht auch mal ermutigt hätte oder auch mal ermahnt hätte und gesagt hätte, guck mal, das sind schwierige Fragen, die du da bewegst, aber lasst uns gemeinsam doch an Gott festhalten. Das hatten sie wie nicht gehabt oder vielleicht eher sich bewusst auch das nicht zugelassen. Und das tut mir dann weh, wenn Menschen, die eigentlich wirklich große Vorbilder im Reich von Gott sind oder waren, jetzt plötzlich zu dem Punkt kommen, wo sie sagen, ich kann nicht mehr glauben. Ich lasse das wie los. Weil ich glaube, es wäre nicht nötig gewesen, wenn wir in Gemeinschaft gelebt hätten und gerade auch in diesen schwierigen Phasen Gemeinschaft zugelassen hätten, andere Menschen an uns herangelassen hätten. Ich habe es schon mal gesagt, das weiß ich jetzt auch wirklich, dass ich es mal gesagt habe, dass wir Menschen ja diese blöde Tendenz haben, uns immer genau dann aus Gemeinschaft rauszuhalten, wenn wir sie am dringendsten bräuchten. Lass uns das wirklich nicht tun. Gerade dann, wenn du denkst, ich bin jetzt so müde und so enttäuscht und so frustriert und so voller Zweifel, ich kann jetzt unmöglich noch Menschen brauchen um mich herum. Ja, das braucht dich dann sehr viel Kraft, das weiß ich, aber du brauchst sie gerade dann besonders stark um dich herum. Menschen, die dann für dich glauben, wenn du vielleicht selber mal gerade nicht mehr glauben kannst. Gemeinschaft bietet auch die Möglichkeit von Korrektur. Dass wir auch mal sagen können, hey, du weißt, dass ich dein Freund bin und gerade weil ich dein Freund bin, muss ich dir aber jetzt auch mal sagen, ich glaube, das, was du jetzt gerade machst, das kommt nicht gut. Mach das nicht. Ich sage das sehr vorsichtig, weil ich überhaupt nicht derjenige bin, der jetzt irgendwie eine Motzkultur haben will und so, wo wir alles und noch viel mehr aneinander irgendwie bemäkeln und kritisieren. Überhaupt nicht. Bevor du jemanden wirklich kritisieren kannst, musst du ihn zumindest 10-mal gelobt haben und ermutigt haben. Sonst fang gar nicht erst an. Geht auch für den Pastor, der da predigt oder der Worship macht oder so. Sag nie jemandem, dass was nicht gestimmt hat, wenn du nicht schon zumindest 10-mal gesagt hast, dass dich das auch wirklich ermutigt hat, die Anbetung oder die Predigt oder so. Ermutigung ist wichtiger als Kritik und trotzdem ist Kritik auch wichtig, weil es uns auch voranbringt. Weil es uns auch hilft. Aber die Haltung muss stimmen, die Herzenshaltung. Du kannst eigentlich nur einen Freund wirklich kritisieren, nicht jemanden, den du eigentlich gar nicht magst. Dann wird es schwierig. Also kritisieren kannst du natürlich jeden, aber es kommt einfach nicht gut dann. So meine ich. Gemeinde kann aber auch der Ort sein, wo wir einfach zusammen auch uns mal wirklich freuen. Gemeinsam Party machen, weil wir jetzt einen Erfolg zu freuen haben oder zu feiern haben. Ich finde es so toll, wenn wir uns auch Zeugnis erzählen davon, dass uns Gott wieder eine Stelle geschenkt hat, dass uns Gott Heilung geschenkt hat, dass Gott ein Wunder getan hat in unserem Alltag, wo wir einfach gemeinsam Halleluja sagen können und zumindest symbolisch anstoßen können und ja, Gott feiern können, was er in unserem Leben tut. Gemeinde bietet uns auch Schutz. Ich hatte als Jugendlicher eine lange Zeit, da war ich eigentlich nicht wirklich mit Gott unterwegs. Also ich habe mich nie gegen Gott entschieden, nachdem ich mich mal für ihn entschieden habe mit irgendwie 11 oder so. Aber Gott war mir einfach gleichgültig geworden dann, so mit 15, 16. Ich habe nicht vorbildlich gelebt. Ich war kein wirklicher Nachfolger, der jetzt dort war, wo Jesus war, der da voller Leidenschaft ihm gedient hätte. Absolut nicht. Aber irgendwie war es mir trotz allem wichtig, während meinem ganzen Leben eigentlich, gab es keine Phase, wo ich nicht regelmäßig zum Gottesdienst gegangen wäre. Und teilweise eben in der Zeit, so als Teenie, war das dann manchmal mehr so einfach, ja, wirklich schon fast eine Tradition. Und kein Ausdruck von irgendeinem Leben, das ich jetzt auch unter der Woche gelebt hätte. Eigentlich nicht. Und trotzdem, je älter ich geworden bin, desto mehr bin ich dankbar dafür, dass ich das gemacht habe oder dass Gott mir die Gnade geschenkt hat, das zu tun. Weil Gemeinde oder zumindest der Sonntagsgottesdienstbesuch in dem Moment für mich irgendwo ein Schutz war, gewisse Dinge in meinem Alltag nicht zu tun, die ich sonst vielleicht getan hätte. Es hat mich irgendwo doch bei Gott behalten, obwohl ich das vielleicht in dem Moment nicht gemerkt hätte. Es hat mich davor bewahrt, in eine totale Rebellion gegenüber Gott hineinzukommen, mich total ihm zu verschließen und dadurch in ein Leben hineinzukommen, wo ich jetzt heute sagen kann, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Aber das war die Gnade von Gott, nicht meine Klugheit oder so. Aber es war unglaublich wichtig. Auch wenn du manchmal vielleicht denkst, Gemeinde, momentan finde ich es eher so ein bisschen schwierig. Wenn du jetzt nicht gerade sagen könntest, was es dir bringt, bleib trotzdem dabei, weil es ist ein Schutz für dich. Ohne dass du es vielleicht merkst. Gemeinde kann und soll letztlich der Ort sein, wo wir Liebe und Annahme erleben. Die Liebe und Annahme, die Gott uns schenkt, die wir auch als Menschen einander weitergeben dürfen und so auch Menschen, die eben Gott noch nicht kennen, irgendwo zeigen können oder sie erfahren lassen können, wie Gott ist und wie Gott eben auch sie liebt. Gemeinde auch der Ort, wo wir uns auch entlasten können, weil wir wissen dürfen, ich muss nicht alles selber können. Ich darf mich ergänzen lassen durch dich und alle anderen hier. Wenn ich Nase bin, muss ich nicht gleichzeitig auch noch Ohr und Auge und Fuß und Hand und was auch immer sein. Dann darf ich Nase sein und meine Nasengabe voll eingeben und dankbar sein, dass es noch ein Auge gibt, das für mich schaut und Ohren gibt, die für mich hören und Füße, die für mich gehen. Gemeinde auch als der Ort, wo wir immer wieder auch gesunde Lehre bekommen über Gott, über die Bibel, über die Zusammenhänge im Reich Gottes. Ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder Gespräche hatte mit Menschen, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, unsere Gottesdienste, wie wir sie jetzt haben, ich finde die schon gut, wirklich, aber ich träume davon, dass wir mal Gottesdienst feiern können, wo es keine Predigt mehr braucht. Wo wir einfach Gott anbeten und vor ihm sind, vom ersten Moment bis zum Schluss und nichts anderes mehr tun und dabei erleben, dass der Heilige Geist zu uns spricht und mir alles lehrt, dass ich da gar keinen Pastor mehr brauche, der da eine Predigt hält, sondern dass der Heilige Geist mir alles direkt sagt. Und gerade wenn du Worshipper bist, verstehe ich natürlich diesen geheimen Wunsch. Es ist immer schade, mal Amen zu sagen und dann ist der Worship fertig und dann kommt sowas Profanes wie die Kollekte oder die Predigt oder so. Ich bin ja auch Worshipper, ich würde auch gerne noch weiterfahren. Und ich erlebe auch, ganz abgesehen davon, dass der Heilige Geist ganz stark zu mir redet während dem Worship. Das soll er wirklich auch tun. Und doch glaube ich, ist das ein falsches Bild, das wir haben von dem Heiligen Geist und von uns. Ich und der Heilige Geist zusammen, wir sind eben gerade noch nicht vollständig. Sondern ich plus ihr alle plus der Heilige Geist, wir sind vollständig. Es ist, glaube ich, gar nicht Gottes Wille, dass er mir alles durch seinen Geist direkt sagt, dass ich dann gar keinen anderen mehr brauche. Ja, vielleicht im Himmel dann schon, aber jetzt zumindest noch nicht. Sondern jetzt braucht es Menschen, die Gabe haben, anzubeten und uns in der Anbetung zu leiten. Menschen, die Gabe haben, uns eben gute Lehre weiterzugeben. Menschen, die andere Gaben haben, die Gabe haben, ein feines Mittagessen zuzubereiten oder uns freundlich zu begrüßen am Eingang, dass wir uns gleich so willkommen fühlen und zu Hause fühlen. Und ebenso braucht es wirklich auch gute Lehre. Es ist interessant, dass es von den ersten Christen heißt, dass sie Abendmahl gefeiert haben, dass sie gebetet haben, dass sie alles gemeinsam hatten und dass sie in der Lehre der Apostel blieben. Die ersten Christen wussten den Wert von guter Lehre zu schätzen. Sie wussten, es ist wichtig, dass ich Gott anbete, aber es ist auch wichtig, dass ich in der Lehre bleibe. Als Reaktion auf diese ganze Sache da mit Marty Sampson und Joshua Harris hat der Leadsänger einer bekannten christlichen Band, Skillet, hat einen relativ langen Instagram- oder Facebook-Post da gemacht, den ich persönlich sehr stark fand und hat also einige Punkte angesprochen, wo er Herausforderungen sieht bei Gemeinde und hat gesagt, so ungefähr Folgendes, er beobachtet, dass immer mehr Gemeinden 20-jährige Worship-Leiter zur Quelle ihrer Theologie machen. Und er sagt, dass auch einer selber Worship-Leiter ist und der auch mit 20 schon Worship gemacht hat und der das toll findet, wenn Leute mit 20 Jahren Worship machen. Aber er sagt auch, als Worship-Leiter, besonders auch noch als junger Worship-Leiter, bist du gut darin, Atmosphäre zu schaffen, Menschen in die Gegenwart Gottes zu führen, aber noch nicht unbedingt so gut darin, auch gesunde Theologie weiterzugeben. Und das hat schon was Wahres dran, weil wenn wir Worship machen, dann besingen wir die Größe von Gott und wie herrlich er ist und wie wunderbar seine Liebe zu uns ist. Und wir besingen manchmal auch, wer wir sind in den Augen Gottes als neue Menschen, als wiedergeborene Menschen. Aber in der Anbetung geht es nicht darum, wie sich Gott deinen Umgang mit dem Geld vorstellt. Oder um andere ethische Fragen. Da gibt es keine Lieder dazu. Und das ist auch okay. Das ist nicht die Aufgabe von Worship. Aber es ist die Aufgabe von Gemeinde, auch sowas zu lehren. Und dort, wo wir uns dann nur auf die Liebe Gottes und auf die Gnade Gottes und auf die Herrlichkeit Gottes und dass er uns alle so gern hat, also ich sage es jetzt salopp, konzentrieren und das unsere Haupttheologie wird, dann wird es dann plötzlich schwierig, wenn es um ethische Fragen geht, eben wie sieht jetzt Gott das mit dem ungeborenen Leben oder mit dem Umgang mit Finanzen oder mit solchen Dingen. Auch ich beobachte manchmal so Tendenzen, gerade in Gemeinden, die ganz, ganz stark und auf eine wunderbare Art und Weise so dieses Herrliche von der Gegenwart Gottes betonen. Wie oft dann in so eher lebenspraktischen Fragen, aber die Bibel durchaus was zu sagen hat, oft gar nicht mehr so viel Klarheit da ist. Gerade auch bei jungen Menschen Verunsicherung da ist. Wenn ich die Welt irgendwo was ganz anderes lehrt über Sexualität als die Bibel und die Gemeinde das nicht lehrt, dann, ja, woher sollst du das dann wissen, dass es vielleicht eigentlich noch gut wäre, Sexualität ausschließlich innerhalb der Ehe zu leben und nicht einfach so, wenn du gerade Lust hast. Ich glaube, es ist wirklich Gottes Vision, dass wir ihn von Herzen anbeten und uns freuen daran, was er getan hat und wie gut und wie wunderbar und wie herrlich er ist. Aber Es ist auch gut, wenn wir an den Prinzipien festhalten, die er gesetzt hat. Und auch Leute haben das auf eine gute Art und Weise lehren können. Das soll jetzt kein Plädoyer gegen Worship gewesen sein, sondern eines für gesunde Lehre. Denn letztlich, und damit will ich jetzt schließen für heute, obwohl man noch viel sagen könnte zum Thema Vision hinter Gemeinde. Letztlich sind wir als Gemeinde eigentlich auch ein Abbild von Gott selbst. Und ich glaube, wenn ich jetzt wirklich so in einem Satz zusammenfassen müsste, was die Vision Gottes hinter Gemeinde ist, dann ist es schon das. Dass wir als Gemeinde mit unserer Gemeinschaft zum Ausdruck bringen, was Gott selbst von allem Anfang an gelebt und sich auch gewünscht hat. Gemeinschaft. Noch bevor Gott irgendwas geschaffen hat, irgendwo lesen wir, dass er gesagt hat, lasst uns Menschen machen. Wo wir merken, Gott war nie allein. Es war immer Vater, Sohn und Heiliger Geist. Gott ist in sich schon Gemeinschaft. Und Gott hat Menschen geschaffen aus Sehnsucht nach zusätzlicher Gemeinschaft. Mit einem Wesen, von dem er sagt, es soll uns gleich sein. Und von daher, wenn wir als Gemeinde Gemeinschaft leben, uns annehmen, uns lieben, uns ehren, dann bringen wir damit letztlich zum Ausdruck, was im Herzen Gottes ganz, ganz tief verankert ist. Bringen wir etwas vom Wesen, etwas ganz Zentrales vom Wesen Gottes zum Ausdruck. Gemeinschaft in sich selbst. Letztlich muss Gemeinschaft nicht immer ein Ziel haben. Das ist auch etwas postmodern, zu fragen, was bringt es mir, wenn ich jetzt Gemeinschaft habe. Es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, dass es was bringen muss, sondern Gemeinschaft, was soll ich, ist etwas ganz, ganz Tolles. Etwas ganz, ganz Wunderbares, Wertvolles, das Gott von Anfang an gelebt hat und das er auch mit uns leben will. Eine der ganz wichtigen, oder ich würde sogar sagen, die wichtigste Aufgabe von uns als Gemeinde ist es letztlich wirklich die Gegenwart Gottes zu beherbergen, wie ich es schon mal gesagt habe. Im Englischen gibt es diesen wunderbaren Ausdruck, hosting the presence of God, also die Gegenwart Gottes zu beherbergen, ja. Und das machen wir natürlich in der Anbetung ganz, ganz stark. Das machen wir auch in allem anderen ganz stark, wenn wir uns eben lieben, ehren, ermutigen, ermahnen, miteinander vorangehen. Offen sind für Menschen, die Gott mit hineinnehmen will in diese Beziehung mit sich. Dann hosten wir diese Gegenwart Gottes und das ist letztlich Gottes Wunsch für uns. Vater, und so danke ich dir einfach für dieses Geschenk, für diesen Segen von Gemeinde und Gemeinschaft und ja, lade dich einfach auch ein, uns heute, aber auch in den kommenden Tagen und in den kommenden Wochen immer mehr die Augen zu öffnen dafür, wie du dir Gemeinde und Gemeinschaft gedacht hast und uns eine neue und stärker wachsende Dankbarkeit ins Herz zu geben für das, was wir an Gemeinschaft, an Gemeinde, auch an unserer Gemeinde haben, Herr. Lass uns sehen, wie du nicht nur uns selbst siehst, sondern wie du auch uns als Gemeinde siehst, wie du die anderen Menschen um uns herum siehst. Lass uns erkennen, wie du, Herr, Gemeinschaft und Gemeinde siehst, der du sie gemacht und ausgedacht hast, Herr. Lass uns deinen Blick wirklich haben. Amen.